Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Um die Assassine und Gestaltwandlerin Katara Fiers, die erhält den Auftrag, 5 hochrangige Persönlichkeiten umzubringen, die ja die Reiche der Menschen mit einem Krieg bedrohen. Und es geht um den Dämonenjäger Raik Wangur, die Halbdämonin Kela und den Kronprinzen Ishan, die ebenfalls gemeinsam aufbrechen, in der Hoffnung, diesen Krieg noch verhindern zu können. Unterwegs auf ihrer Mission finden sie heraus, dass es einen Kult gibt, einen geheimen Kult, der versucht, einen der alten Dämonengötter wieder zurück ins Leben zu bringen. Das ist mal so ganz grob die Handlung der Dämonenkriege. Neben dieser Mission, die diese 4 antreibt, gibt es natürlich noch so, ja, sag ich mal, jeder hat so sein eigenes Päckchen mit sich herumzutragen. Jeder hat so eine Schuld- oder Rachegelüste. Der Verlag hat das ganz gut zusammengefasst, deswegen würde ich das mal gerne kurz vorlesen. Ein Dämonenjäger getrieben von Rache. Ein Prinz aller Macht beraubt. Eine Assassine, verflucht für alle Zeiten. Und eine Halbdämonin, gezeichnet von der Dunkelheit. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe euch ein paar Seiten aus dem Prolog rausgesucht. Die möchte ich jetzt gleich vorlesen. Das wird so, denke ich, 20 Minuten dauern. Danach haben wir noch ein bisschen was Zeit für Fragen. Wenn ihr dann was zum Buch wissen wollt oder zum Schreiben an sich, dann stehe ich dafür zur Verfügung. Und später danach sitze ich dann hier wie meine Kollegen auf der Rückseite. Wer dann noch weitere Fragen hat oder gerne ein Buch signiert haben möchte, findet mich dann hinter diesem Stand. Jetzt geht's aber erstmal los. Der Morgen war von einem verräterischen Rot. Die Sonnenstrahlen sickerten durch das Blätterdach des Waldes und tropften wie wässriges Blut vor Raiks Füße. Ein Omen, hätte sein seliger Onkel gesagt. Raik jedoch glaubte nicht an so etwas. Er glaubte an die Jagd, an seinen Auftrag und daran, dass man sich als Dämonenjäger keine Fehler leisten durfte. Vor einem Tag hatte ihn der Hilferuf aus der Gemeinde Imres, einem kleinen Holzfällerdorf am Westsaum des Waldes, erreicht. Eine Gruppe von 7 Männern war aufgebrochen, um nach frischen Beständen des Ahnbaums zu suchen. Nur einer von ihnen hatte es zurückgeschafft, schwer verwundet und halb wahnsinnig vor Angst. Aufgrund seiner Verletzungen war der Dorfvorsteher von einem Angriff durch ein Rudel Reißer ausgegangen und hatte sich daraufhin an Raik gewandt. Es war kaum mehr als ein Routineauftrag, mit ernsthaften Schwierigkeiten rechnete er nicht. Reißer brachen in dieser Gegend immer mal wieder durch die magische Barriere. Gut bezahlt wurde es trotzdem. Denn Ahnholz war in den schwebenden Reichen sehr gefragt und damit für die Bewohner von Imres eine profitable Einnahmequelle. Raik schloss die linke fester um den Schaft der Armbrust, während sich der Zeigefinger der anderen Hand eng an den Abzug der Armbrust schmiegte. Sein Blick, den er wie seine übrigen Sinne für die Jagd magisch geschärft hatte, durchforstete die Schatten zwischen den Bäumen. Die Magie fächerte die Dunkelheit für ihn auf und offenbarte ihm deren wahre Farben. Wabern der Violett- und Blautöne, durchzogen von Schlieren aus öligem Schwarz. Er hielt inne, neigte den Kopf zur Seite und lauschte auf die Geräusche, die von überall her an seine Ohren drangen. Das Wispern der Blätter, Vogelrufe, Pfoten, die durch gefallenes Laub huschten. Raik war eins mit der Jagd, eins mit dem Wald, den er in all seinen Facetten roch. Die würzige Erde, die Blätter, den Kot der Tiere und einen leichten Verwesungsgeruch. Nichts Ungewöhnliches für diese Jahreszeit. Durch die Sohlen seiner Stiefel spürte er den Nachhall von Kors und Jailer Schritten, seine beiden Gehilfen, die links und rechts von ihm gegangen waren und nun ebenfalls stehen geblieben waren. Was er hingegen vermisste, war das Stampfen von Klauen, die in wilder Hatz den Boden aufrissen. Nichtsdestotrotz gab es in diesem Teil des Waldes deutliche Hinweise auf die Anwesenheit von Reißern oder Dämonen, wie die Valkai in der Sprache der Menschen genannt wurden. Da waren Pfotenabdrücke im Schlamm und Kratzspuren an der Rinde, wo sie ihre Krallen gewetzt hatten. Wo stecken die verfluchten Biester?", fragte Jayla mit angespannter Stimme. Reik zuckte zusammen. Aufgrund seiner geschärften Sinne hatten die Worte für ihn so laut geklungen, als hätte der Junge sie ihm direkt ins Ohr gebrüllt. Mit gerunzelter Stirn sah er zu ihm hinüber. Es war nicht das erste Mal an diesem Morgen, dass Jayla gesprochen hatte, obwohl Reik Schweigen angeordnet hatte. Als er jedoch die Nervosität des Jungen bemerkte, verflog sein Ärger. Jayla war groß und kräftig, hatte dunkelblondes Haar und war in braun und grün gekleidet, die Farben des Jägers. Seine Augen, die sonst aufmerksam dreinschauten, waren furchtsam geweitet. Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn und er umklammerte das Kurzschwert in seiner Hand so fest, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten. Jayla war gerade einmal 19 und arbeitete erst seit kurzem für ihn. Als er sich um die Stelle bewarb, hatte er einen passablen Eindruck gemacht. Als Sohn eines Schwertschmieds war er nicht nur im Herstellungsprozess von Waffen geschult, sondern auch in deren Umgang. Er hatte schnelle Reflexe und schien kühn oder auch närrisch genug, um sich freiwillig für den Posten als Gehilfe eines Dämonenjägers zu melden. Und dennoch wirkte er in diesem Augenblick, als wäre er lieber an jedem anderen Ort der schwebenden Reiche als hier im Ostwald. Andererseits war es sein erster Auftrag. »Sicher sind sie längst weitergezogen«, murmelte Kor. Reik wandte sich seinem zweiten Gehilfen zu, einem Mann mit einer zottigen braunen Haarmähne, der sich mit der Geschmeidigkeit eines Wolfs durch das Unterholz bewegte. Die dunklen Augen funkelten wachsam in seinem wettergegerbten, von Lachfältchen und Narben durchfurchten Gesicht. Kor war schon so lange in Reiks Diensten, dass er ihn als Freund betrachtete. »Ja, macht ganz den Eindruck«, stimmte Reik zu. »Im Umkreis von einer Viertelmeile kann ich keinen einzigen Dämon spüren.« Er sandte die Magie, die seine Sinne verstärkte, in das Energiezentrum nahe seines Herzens zurück. Hier saß die Quelle seiner Macht, das Seelenfeuer, oder Orivar, wie die Magier es nannten. Wie jedes Mal, wenn die Magie versiegte, hatte Reik das Gefühl, als würde die Welt von einem Wimpernschlag auf den anderen von ihm abrücken, ihn von all ihrer Farbenpracht, all den vielzähligen Geräuschen und wundersamen Gerüchen ausschließen. Allzu blass und trist erschien ihm die Welt daraufhin, weshalb er seine Magie am liebsten sofort wieder entfacht hätte. Sie war jedoch zu kostbar, um sie leichtfertig zu vergeuden, solange ihnen keine unmittelbare Gefahr drohte. Und sie zu regenerieren, kostete viele Stunden Ruhe und Schlaf. Reik atmete gerade tief durch, als Jayla sagte, »Hört ihr das auch?« Es war ein Summen wie von einem Insektenschwarm. Reik hatte es bereits vorhin vernommen, zunächst aber ignoriert, da er sich ganz auf die Suche nach den Dämonen konzentrieren wollte. Kor deutete mit der Spitze seines Bogens nach vorne. Zwischen den Baumstämmen schimmerte eine Lichtung hindurch. »Es scheint von dort zu kommen.« »Die Holzfäller aus Imris«, sagte Reik düster. »Sehen wir uns das mal an.« Er schob sich durch das Unterholz auf die Lichtung zu, dicht gefolgt von seinen Gefährten. Fliegen, hunderte Fliegen. Doch mehr noch als ihre Gegenwart verriet Reik der stärker gewordene Verwesungsgestank, dass sie die vermissten Männer gefunden hatten. Das Gras war vielerorts niedergedrückt und dunkel von getrocknetem Blut. Vereinzelte, nicht näher definierbare Fleischbrocken verrotteten in der Sonne und als er näher trat, sah er, dass sich eine Armee von Maden an ihnen labte. »Der Dorfvorsteher hatte recht«, brummte Reik. »Das ist das Werk von Reißern.« Kor blickte sich um und schüttelte den Kopf. »So viel Blut, verdammte Scheiße«, er spuckte aus. »Das stammte nicht nur von einem Mann.« Es war unmöglich zu sagen, um wie viele der Holzfäller es sich handelte. Wahrscheinlich alle 6. Die Reißer oder Akari, wie diese Dämonenart in der Sprache der Valkai hieß, hatten einfach zu wenig von ihnen übrig gelassen. Selbst die Knochen hatten sie mit ihren Raubtiergebissen geknackt und verschlungen. Es gab nur eine einzige Leiche, die noch halbwegs als Mensch erkennbar war. Ein blutiger Rumpf, dem der Kopf und sämtliche Gliedmaßen fehlten. Er lag in der Mitte der Lichtung. Der Boden ringsherum war mit einer rot-schwarzen Kruste überzogen. Als die drei sich dem Toten näherten, stob eine Wolke aus Purpurfliegen auf. Jayla fuhr sich mit der Hand über den Mund. Was ist hier passiert? Im nächsten Moment wirbelte er herum, stolperte zum Rand der Lichtung und übergab sich in einen Riekbusch. Kor warf Reik einen Blick zu, der so viel sagte wie: Hab ich dich nicht gewarnt? Reik verdrehte die Augen und folgte Jayla. Der Junge war blass und zitterte am ganzen Körper. Bei allen Dämonen der Gegenwelt hatte er sich tatsächlich so sehr in ihm geirrt. Aber vielleicht genügte es ja, wenn er dem Jungen ein wenig gut zuredete. Hör mal, Jayla, sagte Reik und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Wenn du es in diesem Beruf zu etwas bringen willst, musst du dir schon ein dickeres Fell zulegen. Du wirst noch viel Schlimmeres. Jayla übergab sich ein weiteres Mal. Während Kor herangeschlendert kam und hämisch den Daumen in die Höhe reckte. Reik seufzte in sich hinein. Die niederen Valkai verstand er problemlos. Sie waren instinktgesteuerte Kreaturen, getrieben von Hunger und Blutdurst. Seine eigene Art bereitete ihm dagegen sehr viel größere Schwierigkeiten. Menschen verbargen ihre wahren Gefühle oft hinter Masken oder hielten sich für etwas, das sie nicht waren. Doch wenn sie sich nicht einmal selbst durchschauten, wie sollte dann er, der nichts weiter als ein Dämonenjäger war, es können? Natürlich änderte das alles nichts an der Tatsache, dass er die Verantwortung für den Jungen übernommen hatte, als er ihn einstellte. »Schau mich an, Jayla. Jetzt mach schon.« Reik nickte zufrieden, als der Junge den Kopf hob. »Warum wolltest du für mich arbeiten?« »Weil du der Beste bist.« »Und warum ist das so?« Jayla biss sich auf die Unterlippe. »Du hast mehr Dämonen getötet als jeder andere.« »Und du bist immer noch am Leben.« Reik lachte. »Das ist wahr, Junge. Doch was mich wirklich zum Besten macht, geht über bloße Erfahrung hinaus.« Er tippte sich an die Stirn. »Instinkt. Oh ja, ohne den hätten die Dämonen mich schon vor langer Zeit erledigt. Und diesem Instinkt verdankst du es, dass du heute hier bist. Glaub mir, ich hätte dich nicht genommen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass du es in dir hast, diesen Biestern gehörig in den Arsch zu treten.« Bei diesen Worten leuchteten Jaylas Augen auf, Farbe kehrte in sein Gesicht zurück und er grinste sogar ein wenig. Kor schüttelte den Kopf, was der Junge zum Glück nicht sah. Vermutlich würde er am Ende wieder einmal Recht behalten. Ein guter Schwertkämpfer war noch lange kein guter Dämonenjäger. Und trotzdem, verdiente nicht jeder eine zweite Chance, sich zu beweisen? Plötzlich seufzte Jayla und sah beschämt von ihm zu Kor. »Ihr beide müsst mich ja für das totale Weichknie halten.« »Unsinn. Wer keine Furcht kennt, ist in unserem Beruf schon so gut wie tot,« wischte Reik seine Worte beiseite. Das stimmte nicht ganz, doch der Junge war auch so schon verunsichert genug. Apropos Tod, warf Kor mit einem Blick auf die blutigen Überreste ein. Auch wenn für diese Männer hier jede Hilfe zu spät kommt, sollten wir versuchen herauszufinden, in welche Richtung die Dämonen unterwegs sind. Es gibt in der Gegend mehrere Dörfer, die am Angriff hilflos ausgeliefert wären. Reik nickte. Teilen wir uns auf, bleibt aber in Hörweite, nur für alle Fälle. Wonach suchen wir? Fragte Jayla. Nach allem, was uns in irgendeiner Weise verraten kann, in welche Richtung die Reißer weitergezogen sind. Was ist mit den Holzfällern? Fragte Kor. Der Wald wird sich um sie kümmern. Reik sah zum Himmel auf. Die Sonne stand inzwischen ein gutes Stück über den Wipfeln. Dennoch herrschte am Rande der Lichtung weiterhin Zwielicht. Bevor er Kor und Jayla losschickte, überprüfte er ein letztes Mal die Umgebung mit Hilfe seiner Magie. Seine Sinne schärften sich und der Verwesungsgestank drang mit übelkeiterregender Intensität auf ihn ein. Reik unterdrückte ein Würgen und konzentrierte sich auf Sehen und Hören. Die Schatten unter den Bäumen wurden durchscheinend. Der Wind trug den, Flü- Der Wind trug den Flügelschlag eines Sorals an seine Ohren. Die Erde flüsterte von einem fernen Bach und von Kleingetier, das im Unterholz unterwegs war. »Nichts«, sagte er nach einer Weile und kehrte zu seiner normalen Wahrnehmung zurück. »Also gut, ruft, wenn ihr etwas findet.« Seine Gehilfen gingen in entgegengesetzte Richtungen davon. Reik sah ihnen kurz nach. Kor war ein erfahrener Jäger. Es gab nicht viel, was ihn aus der Ruhe bringen konnte. Der Junge mochte sich immer noch als Problem herausstellen. Offenbar versuchte er, seine Schwäche von vorhin zu überspielen, indem er einen besonders entschlossenen Schritt an den Tag legte. Nun, man würde sehen. Reik wandte sich gen Süden, wo der Wald am dunkelsten war, und tauchte in die Schatten unter den Bäumen ein. Schon bald blieben das Summen der Fliegen und der Verwesungsgeruch hinter ihm zurück. Dankbar atmete er durch. Die Luft war hier schwer vom Duft des Ahnbaums, dessen Rinde von bernsteinfarbenen Harztränen überzogen war. Erschaffen von den ersten Magiern war sein Holz das einzige, das den Temperaturen der Feuerflüsse widerstehen konnte, was er für die Menschen in den schwebenden Reichen so wertvoll machte. Er war noch nicht weit gekommen, als sich vor ihm zwischen den Bäumen ein dunkler, riesenhafter Umriss herausschälte. Reik näherte sich ihm vorsichtig. Es war eine Ruine. Mauern aus schweren, grauen Felsblöcken, auf denen Flechten, Moos und wilder Efeu wuchsen. Zwar war er schon früher in der Gegend unterwegs gewesen, jedoch stets weiter nördlich, weshalb er dieses Gemäuer heute zum ersten Mal sah. Die Architektur und die Art, wie die Steine behauen waren, deuteten darauf hin, dass es aus der Zeit vor dem ersten Dämonenkrieg stammte und damit weit über 3000 Jahre alt war. Vermutlich sogar noch älter. Solche Ruinen waren selten. Eine völlig neue, unbekannte zu entdecken, sie war definitiv auf keiner Landkarte verzeichnet, die er studiert hatte, löste bei Reik, der den Geheimnissen der Vergangenheit ebenso nachspürte wie den Valkai, eine Gänsehaut aus. Was mochten diese Mauern nicht alles gesehen haben? Er legte die Handfläche auf den Stein und wünschte sich, er könne zu ihm sprechen. Ein paar Herzschläge später zog er die Hand zurück. Gut möglich, dass die Ruine den Valkai als Unterschlupf gedient hatte, weshalb es ihn schaden konnte, einen Blick hineinzuwerfen. Er folgte der Außenmauer auf der Suche nach einem Eingang. Seinerzeit musste es ein stattliches Bauwerk gewesen sein. Es gab zahlreiche großflächige Fenster, die jedoch schon vor langer Zeit ihr Glas eingebüßt hatten. Um sie als Einstieg zu nutzen, lagen sie zu hoch. Als er sich dem Ende der Mauer näherte, bemerkte er die Überreste von Zwillingstürmen, die sich bis hinauf in die Baumwipfel schoben. Sie bestätigten seine Vermutung, dass es sich um die Überreste einer Kathedrale handelte, eine Art Tempel, den die damaligen Menschen errichtet hatten, um zu einem längst vergessenen Gott zu beten. Er verzog abfällig die Mundwinkel. Wenn der Krieg mit den Valkai die Menschheit eines gelehrt hatte, dann, dass es keine Götter gab. Reik hatte die Längsseite der Kathedrale abgeschritten und bog mit der erhobenen Armbrust um die Ecke. Vor ihm führte eine Steintreppe hinauf zu einem Portal, ein düsteres Loch, das dem Eingang zu einer Höhle ähnelte. Er packte die Armbrust fester und hielt darauf zu. Tiefe Risse durchzogen die Stufen in deren Ecken Moos zwischen Laubresten aus dem letzten Herbst wuchs. Reiks aufmerksamen Blick entging nicht, dass das Moos an einigen Stellen aufgerissen war, als hätten sich Krallen hineingebohrt. Die Reißer waren hier gewesen, nur wohin waren sie verschwunden? Reik setzte den Fuß auf die unterste Stufe und er zuckte zurück, als die Magie wie die plötzliche Hitze einer Stichflamme über sein Gesicht hinwegfuhr. Sie fühlte sich fremdartig an und doch auf beunruhigende Weise vertraut. Was hatte das zu bedeuten? Ein anderer Magier? Nein, das wäre ein anderes Gefühl, und der Orden hätte ihn informiert, wenn er jemanden in sein Revier geschickt hätte. Aber es konnte auch kein Reißer sein, denn niedere Dämonen beherrschten keine Magie. Reik starrte in die Schwärze unter dem Portal. Keine Regung, nichts. Nur die dumpfe Vorahnung, dass dort etwas lauerte. Er griff nach seinem Seelenfeuer. Die Magie loderte auf, jagte entlang der Energiebahnen seines Körpers in seinen Kopf und berauschte ihn für einige Sekunden wie ein Schluck hochprozentigen Branntweins. Das Gefühl ebbte schnell wieder ab. Reik kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich auf das Portal. Seltsam. Trotz seiner Magie vermochte sein Blick die Dunkelheit nicht zu durchdringen. Er blinzelte ungläubig. Niemals zuvor war so etwas vorgekommen. Kurz spielte er mit dem Gedanken, nach Kor und Jailer zu rufen. Nur würde er damit demjenigen, wer oder was auch immer sich im Inneren der Kathedrale verbarg, verraten, dass er über seine Anwesenheit Bescheid wusste. Keine gute Idee. Stattdessen erklomm er die nächste Stufe und stutzte, als die Magie aus dem Inneren dieses Mal noch heißer, wenn auch durch seine eigene gedämpft, über sein Gesicht und seine Hände leckte. Er riss die Augen auf. Es musste sich um ein magisches Schild handeln, von dem seine geschärften Sinne abgelenkt wurden. Wie konnte das sein? Die Menschen beherrschten eine solche Magie schon lange nicht mehr. Das würde ja bedeuten, ein Humanos? Unmöglich, dachte er. Seit Jahrhunderten war es keinem von ihnen mehr gelungen, die Barriere zu durchdringen. Er musste sich irren. Es konnte gar nicht anders sein. Als ein Knacken hinter ihm im Unterholz ertönte, fuhr er herum. Bloß ein Jagerfuchs, der durchs Dickicht der Bäume schlich. Reik atmete erleichtert auf, drehte sich wieder um und starrte in zwei weißglühende Augen, die auf ihn zustürzten. Er drückte den Abzug der Armbrust und warf sich zur Seite, doch er war zu langsam. Messerscharfe Klauen drangen durch das Leder seiner Jacke, zerfetzten sein Hemd und schlitzten ihm die Brust auf. Die Wucht dieses Angriffs schleuderte ihn die Treppe hinab, sodass er mit dem Hinterkopf gegen einen Baumstamm krachte und augenblicklich das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, lag er mit dem Gesicht im Dreck. Der Dämon! Reik fuhr herum und sackte mit einem unterdrückten Aufschrei wieder zusammen, als sein linker Arm unter ihm nachgab. Verdammte Scheiße! Fluchte er zwischen zusammengebissenen Zähnen. So wie es sich anfühlte, war seine Schulter ausgekugelt. Sobald der Schmerz ein wenig nachgelassen hatte, kämpfte er sich in eine sitzende Position und sackte schwer keuchend mit dem Rücken gegen den Baum. Für einen Moment schloss er die Augen. Wieso zur Hölle lebte er überhaupt noch? Nicht, dass er sich beklagen wollte. Reik öffnete die Augen wieder, sah sich um und entdeckte den Dämon ein Stück rechts von ihm. Ein großer, roter, regloser Fleischberg. Demnach hatte der Bolzen getroffen. Glück im Unglück, dachte Reik und zog sich an dem Baum empor. Seine Brust brannte dort, wo ihn die Klaue des Dämons erwischt hatte, als würde ihm jemand die Haut mit Sand von den Knochen schmürgeln. Als er endlich auf den Beinen war, betrachtete Reik seinen linken Arm. Einen Augenblick lang mitleidig, bevor er die Schulter gegen den Stamm rammte. Es knirschte. Der Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen, aber wenigstens war das verfluchte Gelenk wieder in seine Position gerutscht. Probeweise bewegte er den Arm leicht vor und zurück und stieß dabei zischend den Atem aus. Reik war einer der wenigen, die alle 5 Zweige der Magie beherrschten. Andernfalls wäre er vom Orden niemals in den Rang eines Dämonenjägers erhoben worden. Doch ausgerechnet seine Heilkräfte waren von all seinen Fähigkeiten am schwächsten ausgeprägt, weshalb er für Notfälle wie diesen immer vorsorgte. Aus einer Gürteltasche holte er ein Stück getrocknete Traumwurz hervor, schob es sich zwischen die Zähne und kaute darauf herum. Ein bittersüßer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus. Nur Augenblicke später setzte die Wirkung ein und der Schmerz in Schulter und Brust wurde zu einem dumpfen Pochen. Reik blickte sich um. Seine Armbrust lag wenige Schritte entfernt, er hob sie auf, wobei ihm leicht schwindelte, als er sich vorbeugte. Nachdem er sie nachgeladen hatte, näherte er sich dem Dämon. Es war ein Reißer und damit ein Animalier, ein Tierdämon. Dennoch war er sicher, vorhin die Magie eines Humanos gespürt zu haben. Der Bolzen, der in der Kehle des Dämons steckte, ließ keinen Zweifel daran, dass er tot war. Reik ging um ihn herum. Der Reißer besaß Ähnlichkeit mit einem xenadiranischen Berglöwen. Er hatte einen breiten Brustkorb, der in einem schmalen Hinterleib auslief, und Tatzen, die mit einem einzigen Hieb Knochen zertrümmern konnten. Muskelwülste zeichneten sich unter der felllosen roten Haut ab. Reiks Blick glitt zurück zum Portal der Kathedrale. Der Zauber, der darüber lag, hatte das Biest vor ihm verborgen. Das mochte bedeuten, dass noch mehr von ihnen in der Nähe waren, geschützt durch die Magie eines Humanos, eines Menschendämons. Er musste Kor und Jayla unbedingt warnen. Ein Schrei gellte durch den Wald. Der Junge! Reik rief seine Magie, die sich zurückgezogen hatte, als er bewusstlos geworden war. Sie schoss in seine Glieder, härtete seine Knochen, stärkte seine Sehnen und Muskeln. Er rannte los und die Bäume flogen nur so an ihm vorüber. Dabei lief er schneller als jeder gewöhnliche Mensch, schneller noch als ein Pferd. Wieder schrie Jayla, doch dieses Mal riss der Schrei abrupt ab. In Reik verkrampfte sich etwas, nicht der Junge. Er sprang über einen Baumstumpf hinweg, ohne langsamer zu werden, stürzte er sich in ein Brombeerdickicht, das ihm Gesicht und Arme zerkratzte. Auf der anderen Seite wäre er fast über den Kadaver eines Reißers gestolpert. Ein Pfeil steckte im linken Auge der Bestie, den Schaft schmückten blaugrüne Federn. Kor. Schwer atmend sah Reik sich um. Wohin? Als er ein Fauchen vernahm, lief er in die Richtung, aus der das Geräusch kam, setzte über einen flachen Bach hinweg, kletterte auf dem gegenüberliegenden Ufer die Böschung hinauf und rannte so lange weiter, bis er auf eine Lichtung stieß. Abrupt blieb er stehen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mit der Leseprobe Schluss machen. Das war jetzt die Perspektive von Reik. Es gibt natürlich noch weitere Perspektiven, wie die des Kronprinzen Ishan oder der Assassine und Gestaltwandlerin Katara oder der Halbdämonin Kela. Die Geschichte erlebt man also durch diese verschiedenen Perspektiven, wie sie sich Stück für Stück zusammensetzt und ja, auf ein großes Finale hinausläuft. Was das ist, welche Wendungen und Überraschungen es noch gibt, das will ich natürlich nicht verraten, um keine Spannung vorwegzunehmen. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Ich sehe gerade, wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Ich will das dann jetzt auch nicht länger aufhalten. Ich bin wie meine Kollegen auf der Rückseite zum Signieren. Wer also noch Fragen hat, der kann dann gerne zu mir kommen. Oder wer ein Buch signiert haben möchte, kann das natürlich auch gerne machen. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt und wünsche euch noch viel Vergnügen auf der Messe. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.